Ich habe mich in der letzten Woche bewusst mal mit dem Philipperbrief beschäftigt. Also ich steige heute mal ganz direkt ein. Und der Philipperbrief, das ist ja, also zumindest für mich so ein interessanter und ein besonderer Brief. Nicht nur, weil Paulus über sich spricht, sondern weil Paulus auch ein Stück über sich oder von sich in eine neue Dimension, in eine praktische Dimension uns einen Weg zeigt. Wenn man den Philipperbrief anguckt, dann ist ja das erste Kapitel, wo er ein Stück weit nicht nur von sich, aber auch so ganz praktisch erzählt, wie geht's der Gemeinde, was hat er da für Gedanken und dann eben auch, wie geht's ihm. Und dann lenkt er diesen Blick im zweiten Kapitel weg. Er lenkt ihn zunächst auf die Leute in der Gemeinde und dann lenkt er ihn nach oben. Also so, wie man das gerade auch in dem Bild erlebt hat, soll die Leute einen neuen Blick kriegen. Und in diesem Blick in Philipperbrief Kapitel 2 möchte ich uns alle miteinander, auch mich selber, mit hineinnehmen. Also Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 11 ist heute unser Predigttext. Ich habe mir das so ein bisschen aufgeteilt. Ich lese mal die ersten 4 Verse vor. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Die Gemeinde in Philippi kann man kennenlernen, indem man in der Apostelgeschichte in Kapitel 16, also dort liest, das dürft ihr, wenn es euch langweilig wird, jetzt parallel machen oder heute Nachmittag, wenn ihr auf der Terrasse sitzt oder unterwegs seid oder was auch immer, könnt ihr euch da ein Stück weit so hineingeben. Denn das Besondere für mich an Philippi ist das, dass Gott dem Paulus ganz bewusst gesagt hat, ich möchte nicht, dass du weiterziehst, wie du geplant hast. Was du in deinem Leben denkst, das könnte jetzt strategisch passen. Sondern ich möchte gerne, dass du dich aufmachst und dass du nach Europa gehst. Ich sage das jetzt mal so flapsig. Also dass du zu uns kommst, Paulus, dass du uns das Evangelium verkündest. So hat er sich aufgemacht, der Paulus, mit seinen Weggefährten, das waren ja immer ein paar mehr. Und dann ist er zunächst mit dem Schiff in einer Hafenstadt angekommen und von dort aus ist er weitergelaufen und es hat ihn förmlich nach Philippi gezogen. Philippi, eine Stadt, da haben klimatisch gute Verhältnisse geherrscht. Wie erklärt man jetzt mal Jannik, was klimatisch gute Verhältnisse sind? Das ist mein Zweitjüngster, der da sitzt. Auf gut Deutsch gesagt, die Römer haben einen Platz gefunden und dieser Platz, der war so angenehm zu leben. Da war es, mir Erwachsene würde sagen, da war es mediterran, also da war es warm. Da hat es Wasser gehabt, da konnte man baden. Also für alle Soldaten und für alle Hauptmänner, die irgendwo mal bei fröstelnder Kälte irgendwo schlafen musste, die konnte sich da in nicht allzu weiter Ferne in warme Quellen einsetzen. Und aus klimatische war schön. Und nicht zu vergessen, dort haben ja ihresgleichen auch schon gewohnt. Also die Römer haben sich dort schon ein bisschen angesiedelt. Nicht nur die Römer. Und die haben natürlich, mir würdet heute sagen, die haben ihre Rente mitgebracht. Also die haben das Geld, nachdem sie ausgekämpft hatten, das haben sie da weiter gekriegt, haben sich da Häusle gekauft, wie mir Schwabe das so sagen würde, haben sich da eins gebaut und das war für sie einfach schön. Natürlich haben da auch andere Leute gewohnt und doch, das war so auch ein Stück weit dieses Stadtbild von Philippi. Und dort ist also Paulus hingekommen, wie man das in der Apostelgeschichte erlebt, hat dann zunächst die Frau von diesem bösen Geist befreit, dann sind sie ins Gefängnis gekommen, unschuldig ins Gefängnis gekommen. Und in der tiefsten Not, also dort, wo man sagen könnte, sozusagen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal dieses Jahr beim Zahnarzt wart, also ich war dieses Jahr schon beim Zahnarzt, wenn der dann den Nerv trifft, dann weiß man, wo der Nerv ist. Für den Zahnarzt ist es gut, für den, der auf dem Stuhl sitzt, eher nicht. Und so ähnlich war das da auch. Das war der Nerv getroffen. Hey, die haben ihn eingesperrt und als es ihm nimmer schlechter gehen konnte, fing die Erde an zu wackeln. Und Paulus schafft es, dass keiner ausbricht, sondern dass die Leute alle da bleiben, dass dieser Chef von dem Gefängnis, dass der kommt, sehen kann, es ist ein Wunder passiert. Die Leute sind alle da. Was ist an dir anders, fragt er den Paulus. Und er tritt oder er macht diesen Schritt und fängt mit Jesus an zu leben. Das heißt, einer von ihnen, nicht nur die Lydia, sondern auch dieser Mann mit seinem ganzen Clan, mit seiner ganzen Familie, war nun einer, wo man sozusagen Gemeinde gegründet hat. Also man hat es nicht gemacht, wie man es schon in Brasilien gemacht hat. Dort ist mal eine Giga-Church geplant worden, dann hat man da einen riesen Saal für über 2000 Leute gebaut, hat angefangen zu evangelisieren und hat dann diesen Saal gefüllt. Nee, ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde in Philippi, dass die ungefähr am Anfang, ja, also ist jetzt egal auf welcher Seite, aber wir sind ja hier so ein bisschen, also wir gehören schon zusammen, aber hier hat es so einen Mittelgang, gell, dass die wahrscheinlich am Anfang die Hälfte von uns waren. Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere, kriegt feuchte Augen und denkt, Mensch Gerd, hey, wir waren hier mal 100 in dem Saal. Ja, das ist so, das kenne ich von Bildern. Aber jede Gemeinde fängt klein an. Und das Ziel einer Gemeinde ist nicht zu sagen, ich will jetzt hier eine Halle bauen und dann füllen wir die und dann ist gut und die Leute kommen da, also keine böse Absicht, auch nicht verspottet oder so. Aber so hat man das damals wirklich in Südamerika gemacht. Klar, die Leute waren auch da, aber Paulus hat es von klein auf geplant. So Person für Person ist da dazugekommen. Und Paulus war das wichtig in Philippi, dass sie diese Botschaft von Jesus bekommt. Und die wichtigste Botschaft von Jesus ist, dass sie Gottes Liebe erfahren. Und Gottes Liebe ist das, dass sich Gott aufgemacht hat, wie in Johannes 3, 16, und gesagt hat, Jesus, bitte geh du auf diese Erde. Und da geht's noch im zweiten Teil, deswegen führe ich das hier nicht so aus. Und so haben die Menschen zusammengelebt. Und sie haben diese Dankbarkeit der Vergebung in ihrem Leben erfahren. Also das war wirklich da und sie konnten das spüren. Also erleben. Und die Menschen, die hatten eine große Dankbarkeit. Das kommt hier raus in diesem Text gegenüber Gott. Also da waren sie wirklich ganz groß angesprochen. Also da konnte ihnen wahrscheinlich nicht so schnell jemand das Wasser reichen. Wenn man mal so die Gemeinden in der Offenbarung anguckt, also diese 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden, dann kommen die Philipper echt gut weg, was die Kritik von Gott angeht. Das heißt, die Menschen, die waren fokussiert auf einen, auf nicht nur einen, sondern auf unseren Herrn Jesus. Also den hatten sie besonders gern. Das war für sie das Ein und Alles. Er, der ihnen alle Schuld vergeben hat. Er, der der Wahre war, den man wirklich anbeten muss. Das war für sie so Sinn und Inhalt von dem Ganzen. Also da war eine große Liebe zu Jesus da. Und diese große Liebe, die haben sie klebt in ihren Zusammenkünften, in ihren Gottesdiensten. Da war die Wichtigkeit da. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ja, gibt es unter euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Genau. Jetzt kommt er auf diese Ebene, dass er sagt, es ist schön, dass ihr mich von ganzem Herzen gern habt. Es ist sogar wichtig, dass die Liebe nicht nur von mir zu euch kommt, sondern auch umgekehrt. Und doch wünscht sich Jesus, dass diese Liebe nicht nur in der Horizontalen kreiselt, sondern auch, dass sie in die Vertikale geht. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts aus Selbstsucht oder eigenem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist praktische Liebe. Und das hat sich der Paulus gewünscht, dass diese Liebe zunächst mal von der Gemeinde ausgehend zu anderen Menschen kommt. Vielleicht zu Menschen in der Stadt. Wenn man da in Apostelgeschichte 16 reinguckt, dann war der Kommerz ja ziemlich groß, auch mit Wahrsagerei. Also da war so alles am Start, was wir heute auch haben, halt in anderen Medien. Klar, die haben das damals weniger über Smartphone, über ein Pad oder sonst wo angeguckt oder über einen Fernseher. Die haben das praktisch erlebt. Da war das, was uns verführen kann, das war auf der Straße, das war vielleicht noch im Clan, wo man da miteinander zusammengelebt hat. Und zunächst mal möchte Paulus, dass diese Liebe in der Gemeinde da ist, dass sie also dort zum Tragen kommt, dass man miteinander in der Gemeinde so lebt, dass das Menschen nach außen erfahren. Und vielleicht, das kann man nur ahnen, das kann man nur vermuten, sagt ja Paulus im Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Also Selbstsucht ist ja das, dass ich mich selber groß mache. Dass ich mich selber darstelle, dass ich zeige, was ich vielleicht nicht bin, sondern was ich gern sein möchte. Das kann man so ein bisschen deutlich machen, ich habe es leider vergessen, an einem Luftballon. Also Luftballone, das ist das Teil, wo man in der Jungschar einsetzen kann. Damit kann man einen Haufen Spiele machen und ganz viel. Es gibt einen zu klein bei einem normalen Luftballon. Also wenn man den zu klein aufbläst, dann ist er nicht straff genug, dann kann man ihn so zusammendrücken, dann funktioniert es noch nicht richtig. Und es gibt ein Optimal bei einem Luftballon, das spürt man dann auch, wenn man bläst, dass er so ans Maximum kommt. Dann wäre es immer wichtig, dass man nur ein paar Prozent wieder rauslässt, damit er nicht gleich platzt. Und es gibt ein zu viel, also ich kann das auch überspannen. Und genau darum geht's. Also diese Selbstsucht, dieses sich selber produzieren und selber darstellen, das ist eigentlich sich größer aufblasen, als man wirklich ist. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich jetzt von meiner Gehaltsstufe aus sagen würde, okay, ich bin so der geborene Golf oder Passat oder wenn man das jetzt in anderen Automarken sagen würde, also ich wäre so dieser Astra-Fahrer. So, das ist meine Preisregion, da könnte ich fahren oder auch zu Noten Passat, das ist so das. Aber würde ich mir jetzt ein Bentley oder eine S-Klasse oder denkt euch mal diese Region aus, würde ich da damit kommen, dann wäre ich so ein Luftballon, der richtig mega, über mega aufgeblasen ist. Dann würde ich mehr darstellen, als ich bin. Und dazu neigen manche Personengruppen in unserer Gesellschaft, dass sie sich über das definieren, was sie gerne sein würden, obwohl sie sich nicht leisten können. Dass sie gerne da wohnen würden, wo es richtig schön ist. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus wie ihr in der Schweiz, aber die Goldküste, also so Küsnacht, Erlenbach, Herliberg, so, da zieht's ja alle hin. Gell? Da will ja alle Welt wohnen. So, da ist man am See, auf der richtigen Seite, wobei gibt's eigentlich am Zürichsee eine falsche Seite, gell? Ich habe mir erzählen lassen, die andere Seite, die wäre auch so, dass die Menschen dort ordentlich verdienen. Also sich etwas wünschen, was dann gar nicht geht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nee, lebt so, dass ihr das in Liebe leben könnt. Lebt so, dass ihr ehrlich seid. Oder ich mach's mal praktisch. Kauf dir das Hemd, wo du dir leisten kannst. Vor kurzem hat eine Frau zu mir gesagt, ja, ich freue mich, dass ich einmal im Jahr auf der rechten Seite vom Zürichsee in den Laden gehen kann, um mir dort eine Tasche zu kaufen, um das einfach genießen zu können. Und als ich sie dann gefragt habe, was diese Tasche kostet, dann war mir bewusst, dass es die Hälfte meines Monatslohns ist. Ja, das kann man machen, ja. Das kann man machen. Das könnte ich auch machen, ja. Wenn ich so wäre, wie das Paulus hier beschreibt, dann müsste Yannick halt mal einen Monat nichts essen. Das würde bestimmt irgendwie aushalten. Und ich könnte meine Tasche dann zeigen und euch zeigen, hey, guckt mich an, ich habe bei Dior oder wie die ganzen Läden dort heißen, eingekauft. Aber jetzt kommt Paulus und sagt, nee, tut eben nichts aus diesem Falschen heraus. Er fügt ein Sondern ein. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich muss mich nicht hinstellen, was ich Besonderes bin, sondern Paulus kommt und sagt, hey, komm doch zu dem anderen auf einer normalen Ebene. Komm nicht von oben und sag, hey, guck mal meine Tasche an, sondern komm auf der normalen Ebene und frag doch, hey, wie geht's dir wirklich? Hey, ich habe Zeit, du kannst mir erzählen, was in deinem Herzen wirklich los ist. Ich setze mich neben dich und ich höre dir zu. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Dieses zu kommen und den anderen wert zu schätzen. Dieses auf den anderen zuzugehen und ihm wirklich das zu widerspiegeln, du bist in meinen Augen und in Gottes Augen ganz viel wert. Das möchte Paulus, einen veränderten Lebensstil von den Menschen, die in der Gemeinde in Philippi sind. Dass sie nicht darauf achten, selber groß rauszukommen, sondern Jesus groß zu machen. Und dann kommt er in diesen zweiten Block hinein. Ich lese nochmal Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Das heißt, dass wir in der Gemeinde uns gegenseitig stützen. Dass wir wirklich bedacht sind, wie kann ich dem, der Not leidet, helfen? Wo habe ich von Gott ein Auftrag, so wie wir auch vorher von der Elsbeth gehört haben, dass Gott zu mir spricht und wo kann ich helfen, wo kann ich mich einsetzen. Das Normale in Gemeinden ist, und ich bin wirklich viel in Gemeinden rumkommen, also da darf ich das vielmal betonen, weil ich habe über 20 Jahre Reisedienst gemacht, also ich durfte wirklich Gemeinden reingucken. Und deswegen, jeder schaue nicht auf das Seine. In normalerweise in Gemeinden ist es so, dass wenige viel machen und viel machen wenig. Das ist das Normale. Also das kann ich bestätigen, in deutschen Gemeinden ist es so. Da gibt es so eine kleine elitäre Gemeinschaft, die macht echt viel, die reißt sich da alles raus, damit Gemeinde leben kann. Und dann ist der große Pulk da, der sagt, ja gut, okay, wenn die alles machen wollen, ich möchte eh noch meinen Hobbys oder sonst irgendwas nachgehen. Und dann sagt Paulus, nein, nicht auf mich selber gucken, sondern zu sehen, wo kann ich dem anderen helfen. Da kommt das Bild her, wo wir jetzt von ihm bekommen. Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Ihr sollt Jesus in euch haben. Jesus darf ganz in euch drin sein und Jesus darf sich in euch ausbreiten, dass Gott nur noch Jesus sieht. Der, als er in der Gestalt Gottes war, also die Dreieinigkeit ausgefüllt hat, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Man nennt es auch den Christushymnus im Philipperbrief. Ich möchte es praktisch umsetzen. Paulus kommt nun und zeigt den Leuten, hey, das, wofür ich euch auffordere, wo ich euch bitte, motiviere, so zu leben, da haben wir ein Vorbild. Und Vorbilder brauchen wir. Vorbilder, das sind die Leute, die etwas können, es uns zeigen, damit wir es nachmachen, nachleben, damit uns das inspirieren darf, es auch so zu machen. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich ein Jugendlicher war und das bei mir mit dem Schweißen nicht so geklappt hat, dass ich jemand gefragt habe, kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Das war mein Patenonkel. Und der war wirklich ein Schweißprofi. Der wusste, wie man mit den ganzen Dingen, mit Gas und mit Draht und mit allem, was da so ist und mit Hitze und mit Wärme und dem Ganzen umgeht. Und der hat sich mal ein paar Stunden Zeit genommen und hat mir das gezeigt und der hat da Nähte geschweißt. Ich sage euch, die sahen aus wie aus dem Bilderbuch. Ah, die waren der Hammer. Dass ich gedacht habe, ja cool, hey, wenn das so einfach geht, dann mache ich das doch auch. Ja. Er hat sich sehr viel Zeit für mich genommen und irgendwann wurden die Nähte besser. Aber nicht nur äußerlich besser, sondern sie haben auch innerlich besser gehalten, gell? Denn darum geht's ja beim Schweißen. Es geht nicht darum, dass das dann so wie mit meinem neu gebügelten Hemd von meiner Frau gut aussieht, gell? Und man denkt, hey, der Kerl hat ein Hemd an, gell? Jetzt noch ein Sakko, das wäre cool. Sondern, dass das auch innerlich so ist wie äußerlich. Und das war nochmal ein Kampf beim Schweißen. Nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und genau das hat Jesus auch gemacht. Wenn Paulus oben spricht, ein jeder, gell, sondern in Demut achte einer den anderen höher wie sich selbst, dann hat das Jesus getan. Dann ist er unser Vorbild, indem er, und jetzt kommt's, ja nicht da oben ist, so wie ich es gemalt habe, gell? Wenn man Kinder fragt, wo ist Jesus? Ja, irgendwo da oben und er weicht dann den Fliegern aus. Nein, Jesus ist neben uns in einer anderen Dimension. Aber Jesus hat sich aufgemacht von dieser unsichtbaren Dimension und ist in diese sichtbare Dimension unseres Lebens gekommen. Und das ist wirklich für Gott, das ist wirklich für Jesus, das ist wirklich für den Heiligen Geist ein völliger Abstieg, weil dort ist ewiges Leben und bei uns ist das begrenzt. Dort wissen die gar nicht, wie man Uhr schreibt und wir haben so ein Ding und gucken die ganze Zeit drauf und irgendwann ereilt sie uns die Zeit, wo der Tod kommt. Das heißt, das ist eben nicht so genial bei uns zu leben, auch wenn es eine geniale und von Gott geschaffene Welt ist. Und deswegen war der Abstieg von Jesus ein großer. Nimmer in dieser Dreieinigkeit drin zu sein, sondern als Mensch in einer Hülle zu leben, die eben nicht ewig ist, sondern die zeitlich begrenzt ist. Und Jesus hat sich aufgemacht, wie Paulus das beschreibt, um für dich und für mich ganz Mensch zu werden und ganz Gott zu sein. Das ist dieses Spannungsfeld. Nach außen hin haben die Menschen keinen Unterschied entdeckt. Es war alles ganz so wie bei jedem anderen auch. Aber innerlich war Jesus ganz Gott. Das ist eben dieser Unterschied, den wir hier erleben. Er hat sich erniedrigt und war doch Gott. Und das hat er gemacht, um unsere Schuld und Sünde von uns, die ich jetzt einfach mal hier so schnell in Päckchen male, um uns die abzunehmen. Er ist gekommen und hat gesagt, gib sie mir in diesen Schuldsack. Gib sie mir mit. Und die Menschen haben ihn getötet. Die Römer hatten dieses Kreuzigen eben drauf. Das war ihr Art, Menschen umzubringen, die etwas Böses getan haben. Jesus hat nichts Böses getan. Er hat die Menschen erzürnt durch das beste Angebot, wo es gibt. Komm zu mir. Komm zu mir und gib alle deine Schuld ab. Und es hat die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Theologen der damaligen Zeit so aufgeregt, dass sie gesagt haben zu den Römern, bring den um. Und dieser Tod am Kreuz, der ja eigentlich nicht nur ein Verlust, sondern eine Kapitulation für seine 12 engsten Mitarbeiter war, ist die Rettung für uns. Es ist deswegen die Rettung für uns, weil dieses Kreuz im tiefsten Grunde eine Brücke ist zum Vater. Die einzigste Brücke zum Vater ist. Wenn wir jetzt gleich im Anschluss Abendmahl feiern, dann machen wir uns bewusst, dass das Kreuz für uns die einzigste Vergebungsbrücke ist. Dass es das Zentrale ist, was wir als Gemeinde leben. Und ich bin dankbar, als sündiger, als fehlbarer Mensch, dass wir in einer Gemeinschaft leben, wo wir uns einander vergeben. Das bringt der Paulus hier raus. Und ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen, was da passiert ist. mich hat, also es gibt ja keine Zufälle, aber mich hat es angesprochen auf YouTube. Da habe ich einen Beitrag von ERF zugespielt bekommen. Also ich gucke ab und an in YouTube so was rein, was an, in unterschiedlicher Form. Und da kam dann was von ERF. Und da kam ein Gespräch von dem Pastor. Und dieses Gespräch von dem Pastor, das ging so los, dass er erzählt hat, an diesem Sonntagmorgen hat er in einer anderen Gemeinde gepredigt. Seine Frau lag im Bett in seinem Arm und er hat sie gefragt, möchtest du nicht mitkommen? Und sie sagte, nee, ich bleib zu Hause und bis du wiederkommst, back ich dir einen Kuchen. Und beide haben sich angelächelt und haben gesagt, ja cool, er hat sich gefreut auf diesen Kuchen und ist gegangen und hat gepredigt. Und als er wiederkam, war seine Frau mit den Kindern weg und ein Brief lag auf dem Tisch. Da drin stand, dass sie sich von ihm scheiden lassen möchte und dass sie nimmer zurückkommen wird. Und das hat ihn getroffen in Mark und Bein. Er hat nichts geahnt, nichts gemerkt. Und dann musste er das der Gemeinde sagen. Und das Normale in deutschen Gemeinden ist, so ist es in Deutschland und so ist es auch in der FEG, das Normale ist, wenn jemand verlassen wird oder wenn jemand verlässt als Hauptamtlicher, dann ist das der Knockout. Also danach gibt's keine Stelle mehr, danach ist's vorbei. Wenn eine Ehe auseinandergeht, egal ob man schuldig ist oder nicht, man ist übrigens immer schuldig, beide sind da schuldig, dann war's das. Und diese Gemeinde hat sich das angehört und hat gesagt, wir wollen mit dir einen anderen Weg gehen. Trotz Verband, trotz alledem, wir wollen dir vergeben. Wir wollen mit dir weitermachen, aber wir wollen in Demut mit dir weitergehen. Wir wollen noch mehr uns einander unsere Schuld und Sünde bekennen. Und das war für ihn so völlig ungewöhnlich, dass er da Vergebung erfahren hat an dem Punkt, wo es eigentlich in den Verbänden keine Vergebung gibt. Kein Zurück mehr. Eine Trennung ist der Knockout für einen Pastor, für einen Hauptamtlichen in der Gemeinde. In ganz, ganz vielen Verbänden. Was er gemacht hat, ich kürze das jetzt ab, war, er konnte sich irgendwann mit seiner Frau aussprechen. Haben sich einander vergeben, auch wenn die Ehe nicht mehr von ihrer Seite aus zu retten war. Sie hatte einen neuen Mann und da wollte sie auch bleiben. Aber sie haben Vergebung erfahren. Und die Gemeinde, so beschreibt er das, hat durch diesen Zerbruch seiner Ehe diese Liebe, wie es Paulus beschreibt, nämlich in der vertikalen und in der horizontalen, noch mehr gelebt. Es war ihnen ein Anliegen, noch mehr zu den Menschen diese vergebende Liebe zu tragen. Dort hineinzuwirken, Vergebung zu leben. Und mich hat es ziemlich betroffen, nicht weil ich Betroffener bin, also meine Frau ist unten, die ist nicht abgehauen, backt auch keinen Kuchen. Muss ich euch also leider enttäuschen, heute gibt's keinen Kuchen von der Susanne. Aber was mich da angesprochen hat, war, es geht nur in der Gemeinde über diese liebende Vergebung. Das ist das Einzige, was uns zusammenhält. Und da komme ich heute als Gerd, ganz normaler Mensch, der Fehler hat, viele Fehler hat, fragt meine Brüder, die kennen meine Fehler besser wie ihr. Ich habe viele Fehler. Und dass ich hier stehe, das ist Gnade. Aber die Bitte, die ich habe, die Paulus hier ausspricht, ist, lasst uns in unserer Gemeinde einander immer und immer wieder vergeben. 7 × 70 Mal. Lasst uns Vergebung leben. Lasst uns dieses Fundament nehmen, darauf lässt sich aufbauen. Amen. Ich möchte noch beten. Heiland, wir haben viel jetzt über dich erfahren und gehört und vielleicht hat es uns auch müde gemacht. Aber lass du uns die guten Gedanken aus deinem Text, den du uns gegeben hast, in unserem Herz behalten. Und danke, dass wir jetzt miteinander Abendmahl feiern können. Amen.